Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist eine Weltreporterin und Schriftstellerin mein Gast. Eine Frau, die von sich sagt, ich bin eine geborene Rebellin. Sie war in Dschungeln, in Wüsten, im Krieg. Und so hat sie auch ihr neues Buch überschrieben. Gabriele Riedle, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Die Erzählerin in diesem Buch, die vermutlich einiges mit Ihnen selbst zu tun hat, die ist als Reporterin unterwegs in gefährlichen Krisengebieten. Eine unerschrockene, unglaublich selbstbewusste Frau, die immer wieder auf ihre Schneiderinnenseele verweist. Was beschreibt dieses Buch, die Schneiderinnenseele, dieses Wort?
Das kommt natürlich ursprünglich von der Schneiderseele und ich weiß gar nicht, ob der heute noch gebraucht wird. Ich habe bewusst einen altmodischen Ausdruck gebraucht. Das ist das Gegenteil von Heldin oder von Helden bei der Schneiderseele. Also eine, die es ablehnt, zur Heldin zu werden, auch wenn die Gebiete, in denen sie sich bewegt, durchaus ordentlich gefährlich sind, sodass ein gewisser Mut gefragt ist. Aber das Heldentum, das da ganz viele jetzt auch von anderen Reportern, meistens, die allermeisten sind ja immer noch Männer, oder Fotografen an den Tag gelegt wird, das lehnt meine Erzählerin ausdrücklich ab. Und ich persönlich übrigens auch.
Und die hat noch was Besonderes, nämlich Fußsohlen aus Wind.
Na, das ist natürlich nicht von mir, sondern das ist von Arthur Rimbaud, der das geprägt hat. Also Sie kennen den französischen Schriftsteller Arthur Rimbaud, von dem unter anderem das eporale Werk Das trunkene Schiff ist. Und von dem habe ich das geklaut, weil dieser Roman sowas, also der erzählt, also wir reden über einen Roman in Dschungeln, in Wüsten, im Krieg. Und dieser Roman erzählt nicht nur von dem, was die Reporterin bzw. ein Kriegsfotograf, der da auch eine wichtige Rolle drin spielt in diesem Roman, da werden wir sicher gleich noch drüber reden. Also es wird nicht nur erzählt, was die erleben und den Zustand der Welt, den sie vorfinden, sondern es wird sozusagen miterzählt, die Geschichte des Erzählens und die Geschichte des Erzählens auch von fernen Gebieten. Das hat ja eine große Tradition. Also der Abenteuerroman hat eine lange Geschichte und auf die greifen wir als heutige Reporterin ja auch immer wieder zurück.
Und darum heißt dieses Buch auch im Untertitel eine Art Abenteuerroman. Gabriele Riedle war über 20 Jahre lang als schreibende Reporterin an vielen Krisenherden der Welt in Liberia und in Libyen, in Afghanistan, Saudi-Arabien, im Jemen, in Darfur, in Tschetschenien. Sie hat für die Taz geschrieben, für den Spiegel, war 14 Jahre Redakteurin der Zeitschrift Geo. Ihre Erfahrungen und ihre Reflexionen, die sind der Steinbruch für ein ungewöhnliches Prosawerk, erscheint am kommenden Montag unter dem Titel, wir haben es schon gehört, in Dschungeln, in Wüsten, im Krieg. Um was ging es Ihnen, Frau Riedle, beim Schreiben dieses Buches?
Nur noch mal ganz kurz, ich möchte Sie ganz kurz korrigieren, weil Sie haben jetzt das Präteritum verwendet, nämlich ich war Reporterin.
Sie ist Reporterin.
Ja, es ist alles sehr, sehr, sehr viel schwerer geworden, aber ich habe es noch nicht ganz aufgegeben.
Ja, das stimmt.
So, also worum ging es in dem Roman? Das ist wirklich sehr schwierig, weil er ist außerordentlich komplex.
Also nicht, worum es im Roman geht.
Aber worum es mir geht.
Worum es Ihnen beim Schreiben geht.
Ja, also es geht um zwei Dinge. Erstmal ist das hoffentlich ein substanzieller Beitrag zu dem, wie man heute schreiben könnte. Das ist sehr anders, wir reden jetzt vom literarischen Aspekt. Zum Inhaltlichen komme ich gleich, da ging es mir auch um sehr viel, aber auch auf der literarischen Ebene. Das Buch ist sehr anders geschrieben als das meiste, also da gibt es natürlich auch andere Beispiele, aber es ist anders geschrieben als vieles, was im Moment so publiziert wird. Das hat nämlich, wie ich finde, eine gewisse Komplexität, die im Moment sich in der zeitgenössischen Literatur in sehr vielen Fällen eher reduziert. Die Sätze sind oft sehr kurz, Subjekt, Prädikat, Objekt.
Ihre gehen über eine ganze Seite oder noch mehr.
Es gibt auch welche, die gehen über 5 Seiten. Ich hoffe aber, dass sie so geschrieben sind. Das ist zumindest das, worauf ich Wert gelegt habe oder woran ich sehr viel gearbeitet habe, dass sie trotzdem jede Sekunde nachvollziehbar sind. Also ich habe versucht, möglichst komplex zu schreiben, möglichst viel mit Sprache zu arbeiten. Mhm. Das ist Sprache. sprachlich sehr, sehr, sehr ausgearbeitet, jedenfalls dem Anspruch nach. Wie sehr das gelungen ist oder nicht, müssen natürlich andere beurteilen. Mir kommt es auf jede Silbe darin an. Ich habe eigentlich auch an jeder Silbe sehr lange gefeilt. Ich möchte, dass das ein musikalischer Fluss geworden sein wird. Jetzt habe ich mich verirrt in den Zeiten wahrscheinlich. Also man soll ein wildes sprachliches Vergnügen empfinden, wenn man dieses ja. Buch liest. Und selbst wenn man nicht bis in jedes Detail alles versteht, worum es jetzt geht, sämtliche Anspielungen aus der Literatur oder aus der Politik oder was auch immer, soll man den Klang auf jeden Fall genießen.
Ja, ich habe auch nicht alle Anspielungen verstanden, nicht mal die Schneiderinnenseele. Aber es hat mich trotzdem sehr reingezogen, dieser ja auch Assoziationssturm, wenn wir auch aufs Inhaltliche kommen, der sich da irgendwie Bahn bricht. Also das wirkt wie so ein Stau der letzten Jahrzehnte. Ich habe mich gefragt, wo das, was Sie da aufschreiben, alles in Ihnen abgelegt war, was da hochkam beim Schreiben während der Corona-Zeit.
Naja, also das mit der Corona-Zeit, das war der blanke Zufall. Ich hatte nämlich genau vorher geplant, also ich habe genau in dem Moment angefangen, das hätte ich ohnehin getan, der erste Lockdown anfing. Insofern hat sich das getroffen, weil ich hätte sowieso auf dem Schreibtisch sitzen müssen. Wo hat sich das abgelagert oder woher? Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste und es kommt schon einiges zusammen im Laufe der Jahrzehnte. Also sowohl an Welterfahrung, weil ich ja wirklich sehr viel unterwegs war, als auch an Leseerfahrung. Also es wird ja auch dort, das ist so eine, wie ich finde, durchaus etwas irre, aber gewollt irre Mischung aus Kulturgeschichte, Welterfahrung, Assoziation und so, also Philosophiegeschichte auch. Mhm. Das wird ja da alles irgendwie zusammengebracht, hoffentlich aufs Schönste.
Aber eben auch, halt so. Aber eben auch die Erfahrungen der Erzählerin, die als Krisen- und Kriegsreporterin unterwegs ist. Das ist ein dichtes Gewebe, das hat mehrere rote Fäden. Einer dieser Fäden erinnert an einen Kriegsfotografen, der 2011 in Libyen erschossen worden ist. Auch dahinter steckt eine reale Person, der Fotograf Tim Hetherington. Im Buch heißt er nur Tim. Sie haben, Frau Riedle, mehrfach mit ihm zusammengearbeitet. Welche Rolle spielt er für Sie in diesem Buch?
Ich habe ehrlich gesagt nur einmal mit ihm zusammengearbeitet, weil kaum, dass wir zusammen unsere erste Arbeit hinter uns gebracht hatten, war er schon tot. Und was die Sache nicht schöner macht. Das war jetzt ein blödsinniger Ausdruck. So war das. Aber Tim ist sozusagen eine der zentralen Arten und Weisen, zusammenzuarbeiten in meinem Leben. Es ist ja so, oft werden Fotografinnen und Reporterinnen zusammengesperrt, muss man wirklich sagen. Das sind Blind Dates, die treffen sich auf irgendeinem Flughafen oder an wo sie umsteigen, aus verschiedenen Richtungen ankommt und dann zusammen an Zielort fliegend oder gleich am Zielort, haben sich nie vorher gesehen und sind dann irgendwie wochenlang auf allerengstem Raum zusammen. Und manchmal funktioniert das überhaupt nicht, mit vollkommen unbekannten Menschen unterwegs zu sein. Man ist aber total aufeinander angewiesen in schwierigen Gebieten. Und mit Tim zum Beispiel funktionierte das unfassbar gut, weil wir eine ähnliche Herangehensweise an die Dinge hatten, würde ich mal sagen, auch wenn er natürlich aus der Bildwelt sozusagen kommt und ich von der Sprache. Aber Tim hat, so viel er mir erzählt hat, über James Joyce eine Arbeit geschrieben. Also insofern ist er nicht nur in der Bildwelt verhaftet geblieben.
Ja, und die Art und Weise, wie Sie auf den Krieg schauen, wie Sie sich in Krisen bewegen, muss ähnlich gewesen sein. Nämlich nicht irgendwie die ganz vorne an der Front sind.
Ja, also uns ging es beiden, glaube ich, so, dass wir das Spektakuläre verabscheuen, auch wenn uns das Spektakuläre im wirklichen Leben natürlich ständig begegnet ist. Also jeder Morgen, wenn man aufsteht und irgendwie die Augen aufmacht, dann ist es schon spektakulär in bestimmten Gebieten. Aber es kommt ja darauf an, welchen Blick man haben möchte und was man auch vermitteln möchte. Und sowohl Tim, behaupte ich jetzt mal, wir können ihn nicht mehr fragen, er lebt nicht mehr, als auch ich, wir haben, glaube ich, beide verabscheut, ein auf dramatisch zu machen. Tim war zum Beispiel in Afghanistan sehr lange eingebettet bei einer Kompanie irgendwo in den Bergen und hat dort schlafende Soldaten fotografiert, weil so um diese Welt, so einerseits sind das Jungs mit Pickeln, die schlafen und träumen und Gitarre spielen, wenn nicht gerade geschossen wird, und auf der anderen Seite ist die Kriegshandlung, und er hat so praktisch beide Seiten auch dargestellt, und das fand ich unfassbar interessant und auch richtig.
Sie nennen das ja eine Art Abenteuerroman, und das klingt, finde ich, harmloser, als der Inhalt des Buches dann tatsächlich ist. Denn diese Erzählerin hat ja schon einen unglaublich unerschrockenen und unerschütterbaren Ton. Also bei mir als Leserin hat das dann wiederum genau das Gegenteil ausgelöst. Es hat mich erschrocken und erschüttert, wie sie das aushält, sich wieder und wieder auf eine Welt voller Gewalt einzulassen, zu beschreiben und anzugucken, wie schonungslos der Zustand der Welt, wie sie den erlebt. Und da ist die Rede von der Droge Wirklichkeit. Also sie hat gerade wieder irgendwo auf der Welt die Hölle erlebt und sie spürt das geradezu körperlich. Wir rochen nach Verfall, heißt es da, aber zugleich spürt sie eine enorme Vitalität. Ich habe gedacht, was für ein Paradox.
Ja, das ist total wichtig, weil das ist es wirklich. Das ist der Kern, dieses Paradox ist der Kern dieser, man muss es ja Lebensweise nennen. Also es geht da, man lebt auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich man setzt sich ich benutze das Wort Abenteuer wirklich immer nur in Anführungszeichen, deswegen heißt es eine Art Abenteuerroman. Also man setzt sich irgendwelchen Dingen, heftigen Dingen aus, und das ist faszinierend, und es ist aber auch schrecklich und manchmal, und es ist Gefahr. Und Tim beispielsweise ist darin umgekommen, und Tim ist ja nicht der Einzige. Aber also das ist natürlich, dieses Paradox ist, es geht tatsächlich um Vitalität. Es geht darum, das Leben nicht als schon Fertiges zu erleben, als Gemachtes, sondern in seiner Rohheit, wie wir das hier so in unseren gepolsterten Leben eigentlich nicht mehr kennen, aber was eine Dimension von Wahrheit auf einmal einem entgegenbringt, der man sich nicht oder ich mich nicht entziehen kann.
Gabriele Riedle im Deutschlandfunk Kultur. Ohne Preise keine Reise, heißt es im neuen Buch der Autorin Gabriele Riedle. Sie selbst hat viele Preise bekommen, etwa für Reportagen über den Völkermord in Darfur und Geflüchtete im Grenzgebiet des Tschad. Frau Riedle, bei uns überlegen sich Frauen, ob sie abends alleine durch den Park nach Hause gehen. Sie begeben sich mitten in Bürgerkriege und Revolutionen. Woher nehmen Sie den Mut?
Da kann ich, Sie sehen jetzt nicht, oder Sie sehen das schon, aber die Hörerinnen sehen nicht, dass ich mit den Achseln zucke. Weil, also entweder man hat Mut oder keinen. Das ist mir gegeben worden. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf.
Aber Mut haben heißt nicht keine Angst haben, oder?
Nein, natürlich. Ich habe unendliche Angst. Ich sage ja, ich bin die einzige Schneiderinnenseele. Teilweise die Stelle, auf die Sie sich bezogen haben, die spielt in einem Hotel, wo Kriegsreporter in Afghanistan sich getroffen haben, weil es das einzige Hotel zu der Zeit war, wo man wohnen konnte, also wo man übernachten konnte, sagen wir es so. Alle waren Helden und ich war die Schneiderinnenseele, weil ich hatte Angst. Die anderen hatten vielleicht auch Angst, aber sie haben so getan, als hätten sie nicht. Natürlich habe ich immer Angst, immer.
Eine Eigenschaft der Reporterin in ihrem Buch ist die Anverwandlung. Wie haben Sie selbst das gemacht, wie machen Sie das, wenn Sie unterwegs sind? Wie verwandeln Sie sich an?
Anverwandlung heißt natürlich, dass man erstmal so tut, als würde man dazugehören. Das kann man nicht erreichen, weil jeder sieht außerhalb von Europa, dass ich von Ferne komme, dass ich eine Fremde bin. Ich bin weiß, ich bin hellhäutig. Aber man benimmt sich nicht. Also das ist sozusagen, das gehört dazu. Das macht nicht nur ich so, sondern das ist Teil der Technik des Reportagejournalismus, dass man sich benimmt, wie sich das gehört. Man schüttelt Leuten nicht die Hand in Ländern, wo man nicht die Hand schüttelt. Man bedeckt den Kopf als Frau. Man fängt nicht an, Kriege, feministische Kreuzzüge zu machen. Obwohl ich Feministin bin, bedecke ich mir sofort das Haupt. Also man, You choose your battlefields, heißt es. Man wählt seine Konfliktschauplätze und der Konfliktschauplatz ist, wie komme ich an ein Gespräch mit dem Rebellenführer und nicht, wie bringe ich Afghanistan dazu, das Kopftuch abzulegen.
Ja, also es gibt ja aber auch so Fotos von Ihnen, da sind Sie inmitten von bewaffneten Männern. Mit was für Haltung begegnen Sie Menschen, die zum Töten bereit sind?
Ich bin wahnsinnig freundlich zu denen, die sind auch wahnsinnig freundlich zu mir. Ich fange doch jetzt nicht an, irgendwie moralisch zu urteilen, pui, bah, das sind Mörder, sondern ich will von denen wissen, was ihre Haltung ist, warum sie was machen, wie sie denken, wie sie die Welt sehen. Und das mache ich. Ich bin ja im Prinzip sowas wie eine Art Ärztin auch, ne? Also ich komme da nicht als moralisch Verurteilende hin, sondern ich komme als wirklich neugierige Person dahin und hör mir an, was die mir erzählen möchten.
Eine Ärztin will auch heilen.
Nö, das will ich nicht. Diesen Anspruch. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, vor allem, ich denke da an gewisse männliche Fotografen, die sind der Meinung, wenn sie Fotos schicken, dann wird das alles gleich aufhören, was sie da machen. Die sind ernsthaft der Meinung, dass sie jetzt die Welt mit dem, was sie machen können, verändern könnten. Die Illusion habe ich nicht.
Verändert sich Ihr Standpunkt zu den jeweiligen Konflikten vor Ort? Also ist das so, dass Sie vielleicht erst da verstehen, um was es eigentlich geht, oder verstehen, dass Sie eigentlich nichts verstehen?
Eher Letzteres. Es ist sehr oft so, dass man losfährt. Also ich gehöre, es gibt unterschiedliche Techniken. Es gibt Leute, das nennt man so Fallschirmjournalismus oder Helikopterjournalismus. Also man springt irgendwo ab, ohne dass man irgendeine Ahnung hat und dann legt man los. Ich gehöre zu den Leuten, die sich sehr, sehr, sehr genau vorbereiten, die alles lesen, was man lesen kann, die mit allen sprechen, deren ich habhaft werden kann, solange ich noch in Deutschland bin. Und dann komme ich im Zweifelsfall hin und muss das alles wieder vergessen, weil es irgendwie anders, weil es völlig anders funktioniert. Und es läuft oft so, dass ich am Schluss gar nicht mehr so richtig durchblicke. Aber das dann transparent zu machen in meinem Schreiben, das ist ja eine Möglichkeit. Dazu muss ich gleich sagen, das ist mir auch wichtig und das ist auch ein Aspekt des Buches, der mir wichtig ist. Der Reportagejournalismus ist natürlich sehr stark geprägt davon, dass man so, also dass es Traditionen gibt, wenn ich es mal behutsam ausdrücken möchte oder darf. Man sitzt zu Hause und es wird irgendwie, die Geschichte ist quasi schon fertig und dann sucht man sich vor Ort nur noch die Bestätigung der Geschichte, die man schon im Kopf hat, ja, oder auch die Redaktionen,
die
für einen im Kopf haben, ja, weil das ist ja ein Aspekt, über den wir vielleicht gleich noch etwas ausführlicher reden könnten. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie groß der Einfluss ist von Erwartungen, von Traditionen der Berichterstattung und so weiter auf das, was wir dann tatsächlich hinterher publizieren.
Ja, der Fall des Spiegelreporters Relotius, der hat offengelegt, wie weit das gehen kann, dass ein Journalist Fakten erfindet und aber auch eben, wie groß der Druck ist, von Seiten der Medienhäuser emotionale Geschichten zum Beispiel zu liefern. Standen Sie auch unter diesem Druck, tatsächlich Dinge anders darzustellen, als Sie die vor Ort erlebt haben? Oder wo sind Sie da an Grenzen gestoßen?
Zu Relotius noch. Also ich finde wirklich das Problem mit den Fakten, das war fast noch das Geringste. Also ich meine, das muss ja sowieso, das ist natürlich ein totales Problem, weil wenn die Fakten nicht stimmen, was soll das Ganze dann überhaupt noch? Ja? Also das sollte man schon mal überprüfen. Aber selbst wenn die Fakten stimmen, dann gibt es immer noch eine bestimmte Art und Weise des Erzählens. Sehr emotional. Es gibt eine Reporterschule, also jetzt nicht eine Schule, wo man hingeht, sondern eine Tradition, die im Moment sehr, sehr mächtig ist. Also es gibt in Hamburg einen Verein, das ist das Reporterforum. Die sind zum Beispiel der Meinung, dass man alle Geschichten immer an einer, maximal an zwei Personen erzählen soll. Und wenn sie noch so komplex sind, dann also am besten auch die Familie. Der Opa ist dafür und die Oma ist dafür oder der Sohn ist dafür. Ich selber habe das auch, ich habe das immer wieder erlebt. Ich kann eine Geschichte erzählen. Ich war zum Beispiel in Burma unmittelbar nach der ersten Öffnung des Militärs. Das war 2011, glaube ich, habe ich es richtig im Kopf? Naja, so in etwa 2012. wo es dann Nachwahlen gab und Aung San Suu Kyis Partei ein paar Sitze im Parlament bekommen hat, dann sind ziemlich viele politische Gefangene auch entlassen worden. Also das Land öffnete sich zum ersten Mal so ein Spalt. Ich bin da hingefahren, es war alles echt heftig, weil die ganzen Leute, die da jetzt die Demokratie aufbauen sollten, waren natürlich ehemalige politische Gefangene, die bis gerade sehr lang unter sehr, sehr schlimmen Bedingungen im Knast gesessen haben und an Körper und Seele wirklich extrem beschädigt waren. Ja. Und die sollten das jetzt machen. Die sollten da jetzt irgendwie das Land voranbringen. Und die wussten gar nicht, wie ihnen jetzt geschah. Das habe ich dann alles aufgeschrieben. Und mein damaliger Chef fand es komplett indiskutabel, was ich da gemacht habe. So nach dem Motto, jetzt schreibst du wieder nur über politische Gefangene. Was soll das? Du solltest mal schreiben, wie toll jetzt alles ist. Dann sage ich, es ist aber nicht toll. Und wir schrieben dann hin und her und her und hin, kilometerlange E-Mails. Am Schluss ist meine Geschichte dann so gedruckt worden, wie sie war, weil es gab daran nichts inhaltlich auszusetzen. Also jedes winzige Faktum, selbst irgendwie Temperaturangaben haben einfach gestimmt. Ja.
Ja.
Das war eine heftige Geschichte und außen auf dem Heft stand aber Burma, so schön ist die Freiheit. Davon konnte nicht die Rede sein. Also das ist so dieser Widerspruch, der sich da immer wieder ergeben hat.
Neben all den Gefahren im Krieg erzählt sie in ihrem neuen Roman auch viel Absurdes und Surreales. Da ist Selbstironie mit im Spiel, auch eine gewisse Form von Sarkasmus. Sätze wie, jede Reise verwandelt das spießbürgerliche, kleinstädtische in uns in etwas Weltbürgerliches, göttlich-städtisches. Frau Riehle.
Ist nicht von mir, ist von Jean-Paul.
Passt aber genau auf Sie, ne? Das spießbürgerliche. Geboren 1958 in Stuttgart. War das so?
Ja, natürlich. Also 1958 habe ich noch nicht das Spießbürgertum erlebt. Aber die 60er und 70er Jahre waren jetzt nicht gerade von unglaublichem Fortschrittswillen geprägt, besonders nicht in Stuttgart, wobei es nicht ganz richtig ist, weil in den 70er Jahren gab es dort immerhin den Regisseur Klaus Peimann am Schauspielhaus. Und das war schon relativ revolutionär, also für uns damals revolutionäres Theater. Und für mich, ich nehme auch an, dass Sie darauf anspielen, für mich waren das sehr prägende, da war ich noch Schülerin, meine Schule war direkt neben dem Schauspielhaus. Für mich war das sehr, sehr prägende Erfahrung. Das hat mich revolutionstechnisch enorm geboostert.
Und was war in Ihrem Elternhaus so los?
Ich fange doch jetzt nicht an, über mein Elternhaus zu erzählen.
Naja, ein bisschen wollen wir uns vorstellen, wo Sie herkommen.
Aber das war ein sehr, sehr kleinbürgerliches Elternhaus. Und ich glaube, meine Eltern haben, also meine Mutter ist sehr früh gestorben, mein Vater ist auch schon lange tot. Die wissen, also meine Mutter weiß nicht, was aus mir oder hat nicht mehr erlebt, was aus mir geworden ist. Mein Vater schon noch. Ich glaube, die haben sich sehr, sehr, sehr gewundert und konnten sich das eher nicht erklären.
Das Theater, wenn das so wichtig war, war das auch am Anfang eine Berufsoption?
Ja, ja, unbedingt. Also ich habe angefangen nach der Schule, beziehungsweise schon während der Schule, war ich Hospitantin bei Parsifal, bei Götz Friedrich an der Oper. Das war sehr lustig, weil, wie gesagt, die Schule war direkt nicht nur neben Schauspielhaus, sondern auch neben der Oper. Und ich bin irgendwann zum Direktor hingegangen und habe gesagt, übrigens ab nächsten Montag gehe ich nach der großen Pause, weil um 10 Uhr die Proben anfingen. Und er sagte, ja, okay. Und ich wollte sehr gerne, ich wollte eigentlich wirklich Regisseurin werden, war dann später Regieassistentin am Düsseldorfer Schauspielhaus und hier an der Freien Volksbühne in West-Berlin. Irgendwann ist mir das aber, oder relativ schnell ist mir das so auf den Zeiger gegangen, dass ich dachte, mache ich jetzt doch nicht und ich würde mich dem Studium, ich werde jetzt doch lieber Intellektuelle.
Literaturwissenschaft, Linguistik, italienische Philologie, angefangen für die Kulturredaktion der Taz haben Sie dann zu schreiben. Wie sind Sie neugierig geworden auf die Welt, auf das Reisen, aufs Verstehen anderer Kulturen?
Ja, verstehe ich auch nicht. Das war der blanke Zufall, weil ich war eigentlich erst im Feuilleton oder Kulturredaktion, egal wie man das nennt. Und wir haben wirklich, also besonders bei der Taz, haben wir auch den Journalismus ganz neu erfunden in der Form, dass wir abends zu dritt in einem völlig verrauchten 3-Quadratmeter-Zimmer saßen und jeder saß über seinem Schreibgerät und dann haben wir beschlossen, den nächsten Satz fangen wir alle mit einem O an. Also das war eher so Kunst und weniger Journalismus. Was wir gemacht haben, finde ich bis heute super. Finde ich auch schrecklich, dass es sowas praktisch nicht mehr gibt, schon gar nicht mehr bei der Taz. Und irgendwie bin ich als Kulturtante mal bei der Istanbul Biennale gelandet. Und dort war ein afrikanischer Künstler, der hat Romuald Hasumi, der später sehr berühmt geworden ist, der erste afrikanische Künstler, der den Preis der Dokumente in Kassel bekommen hat, der hat mit Müll gearbeitet, also mit alten Kanistern. Den Preis, den er gekriegt hat, war auch für ein Boot aus Kanistern bei der Dokumente damals. Den traf ich dort und fand es unglaublich interessant, was der erzählt hat über seine Art Kunst zu machen, die völlig anders war als das, was wir hier kennen. Und ich in der Sekunde dachte, ich muss da unbedingt mal hin. Der Count aus Benin, immer noch. Und dann habe ich mich umgesehen, hatte sowieso gerade bei der Woche gekündigt, wo ich zuletzt Kulturredakteurin war, und bin dann auf Georg gekommen. Die wollten die Geschichte über Romuald Hasumi in Benin haben. So bin ich zum ersten Mal in Afrika gelandet. Kurze Zeit später hatte ich plötzlich eine Festanstellung bei Georg, wollte ich damals gar nicht. Und eines Morgens stand der stellvertretende Chefredakteur bei mir im Zimmer. Das war im Dezember 2001, da hatten die Amis gerade die Taliban aus Kabul vertrieben gehabt, also per Luftangriff. Und im Rest des Landes waren die Taliban noch. Und er sagte, willst du nicht nach Afghanistan fahren? Sag ich, ja klar, fahre ich nach Afghanistan. Und schwupps dich schon, war ich dort.
Also ohne große Vorbereitung, was das bedeutet, in so ein Land zu fahren?
Muss ich wahrscheinlich zugeben, ja. Ich war wahrscheinlich relativ unbedarft, ja. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist mir das fast ein bisschen peinlich. Ich fühle mich erwischt durch die Frage.
Gabriele Riedle im Deutschlandfunk Kultur. Auch in ihrem neuen Buch In Dschungeln, in Wüsten, im Krieg, dahinter fragt Gabriele Riedle das Mediengeschäft Krieg als Entertainment. Das gibt es nicht nur in Hollywood. Ist journalistische Kriegsberichterstattung, Frau Riedle, auch ein Teil der Unterhaltungsindustrie?
Wir müssen da wirklich unterscheiden. Also, weil es gibt ja einerseits die nachrichtliche Berichterstattung und das, womit ich mich beschäftige, also was ich ja auch selber seit langem mache und worüber es auch in diesem Buch immer geht, das ist die Reportageberichterstattung, ne? Und also die erzählende Berichterstattung. Die Nachrichten, da geht es um Fakten und die möglichst nüchtern, soweit es irgendwie geht, zu schildern. Reportage ist notwendig immer Emotionalisierung. Also es geht irgendwie immer, es fängt schon damit an, oder ich möchte es mal anders mal sagen, es ist historisch gesehen sogar die Reportage, die erzählende Reportage aus Kriegs- und Krisengebieten ist historisch gesehen schon fast sowas wie ein Teil der Unterhaltungsindustrie. Das ist mehr oder weniger in der jetzigen Form im Spanischen Bürgerkrieg entstanden. Und da war Hemingway beispielsweise, der hat Geschichten geliefert, hat aber auch gleich einen Roman geschrieben, Für wen die Stunde schlägt. Und For Whom the Bell Tolls heißt es auf
wem
Deutsch.
Die Stunde.
Wem die Stunde schlägt. Und das ist dann sofort 1:1, das hat er schon im Hollywood-Format geschrieben, das ist sofort 1:1 verfilmt worden mit Ingrid Bergman und Gary Cooper. Und das auf der einen Seite, auf der anderen Seite die ersten Zeitschriften, die es dann gegeben hat, das war die große Zeit der Zeitschrift Life. Das ist dann alles in dieser Zeit entstanden. Zu dieser Zeit war es zum ersten Mal möglich, an die Front zu gehen. Also bis dahin gab es Kriegsberichterstatter, die gehörten aber sozusagen zum Heer dazu. Jetzt waren es auf einmal Dritte, eben wie
Robert
Hemingway
Kappa.
Oder auch Robert Kappa, der Fotograf. Okay. Das war zum ersten Mal möglich, weil die technische Entwicklung so weit war, dass es die Leica gab, also eine Kleinbildkamera und einen Rollfilm. Das heißt, der konnte tatsächlich überall dabei sein. Das war vorher mit Plattenkameras nicht möglich. Und das war die hohe Zeit der erste große Boom für Zeitschriften. Gleichzeitig hat das Anzeigengeschäft auch geboomt. Also es gibt von Robert Capa, das kennen sehr viele, dieses Bild, der sterbende Soldat im Spanischen Bürgerkrieg, also der republikanische Kämpfer im weißen Hemd, und der fotografiert wird in dem Moment, als er stirbt, also umfällt, vom Schuss getroffen. Mhm. Und das wurde dann publiziert, dieses Foto, neben einer Werbung für Pomade. Und da sieht man einen Tennisspieler, der auch so ein bisschen ausholt, und statt einer Waffe hat er ein Racket in der Hand. Und also dieses Amalgam von Anzeigen und Kriegsberichterstattung, diese Symbiose von Anzeigengeschäft und Kriegsberichterstattung hat auch von Anfang an dazugehört.
Sie haben ja meist, schreiben sehr lange Reportagen, 30.000 Zeichen, das sind, ich glaube, 15 DIN A4 Seiten ungefähr. Ein Kondensat von Eindrücken und Recherchen, die eben unglaublich komplex sind. War das die größte Herausforderung? Ist es das für Sie, die Komplexität der jeweiligen Konflikte nicht nur zu erfassen, sondern dann eben in dieses ja trotzdem sehr begrenzte Format, selbst wenn es lang ist, ist es immer noch sehr begrenzt, da reinzubringen?
Das ist eigentlich das geringste Problem, das zu kondensieren, sondern das Problem ist tatsächlich, eine Form zu finden, in denen man die Widersprüche nicht nivelliert, also indem man die Widersprüche versucht, eine Form zu finden, in denen man die Widersprüche erzählen kann.
Braucht man als Krisenreporterin eigentlich einen emotionalen Panzer, um unbeschadet zu bleiben?
Das weiß ich nicht, weil ob ich einen emotionalen Panzer habe oder nicht, das kann ich selber nicht beurteilen. Das kann man für sich selber. Dafür hat der Mensch nicht genug Abstand zu sich selber. Auf jeden Fall ist ein emotionaler Panzer, wäre er beträchtlich schädlich auch, weil wenn Sie taub sind für das, was passiert, dann sollten Sie eigentlich auch zu Hause bleiben. Ich finde das aber auch tatsächlich gerade das Interessante, also an dieser Lebensweise, sich mit Leuten auseinandersetzen ist viel zu sachlich gesehen. Also ich verbringe ja viel Zeit mit Leuten, die Unglaubliches erleben oder erlebt haben oder noch erleben werden. Also die mir die unfassbarsten Dinge erzählen, die in meiner Welt, Berlin, Deutschland, wo ich lebe, Europa, nicht vorkommen. Und ich finde das für mein eigenes Leben, das finde ich eine derartig großartige Art und Weise, mein Leben zu verbringen, mit diesen Leuten so lange wie möglich Zeit zu verbringen. Also mir kommt es ja auch immer sehr darauf an, das war auch der Luxus, den ich lange Zeit hatte, eben nicht nur irgendwie mal kurz eine halbe Stunde mit irgendjemandem zu plaudern, sondern tatsächlich bei den Leuten auch zu sein, im Zweifelsfall auch in deren Wohnungen, Häusern, Hütten, Unterkünften oder was auch immer. Und da, wir sagen immer rumhängen, ja, und einfach irgendwie Zeit mit denen zu verbringen, um gespürt zu auch nicht nur dem zuzuhören, was sie erzählen, sondern auch tatsächlich, um sowas wie ein Gespür zu entwickeln für diese Art und Weise, wie diese Leute je einzeln leben.
Im Moment, Frau Riedle, haben wir alle die Bilder aus der Ukraine vor Augen. Sie als Reporterin würden da jetzt nicht an die Front fahren. Was würde Sie aus diesem Land interessieren?
Das kann ich sehr schwer sagen, weil das mein Problem wäre, ich würde jetzt nicht in die Ukraine fahren, schlicht und ergreifend deswegen, das können andere Leute machen, weil ich habe zwar ansatzweise Russisch gelernt, aber nicht genug, um als Reporterin in dieser Sprache arbeiten zu können. Und es gibt aber einige Leute, also genug Leute, die Russisch oder Ukrainisch können. Und deswegen würde ich das eher denen überlassen.
Aber Sie waren ja nicht nur in Ländern unterwegs, in denen Sie die Sprache konnten.
Nein, natürlich. Aber zum Beispiel, also weiß ich, wenn ich nach Afghanistan fahre, es gibt sehr wenige Leute, die Pashto oder Farsi sprechen. Da haben sie auf jeden Fall immer einen Übersetzer dabei, das ist ja klar.
Da beschreiben Sie übrigens auch schön in Ihrem Buch, finde ich, die Probleme, die man mit Übersetzern haben kann, wenn der Übersetzer nicht übersetzen will, was Sie fragen wollen oder ja gar nicht versteht.
Ja, weil das ist ja dann auch kulturelle Übersetzung. Ja. Der übersetzt ja nicht nur meine Worte, sondern der muss das ja auch in eine Form bringen, die ihm adäquat erscheint, dem Gegenüber zu begegnen, ne? Und manchmal versteht er selber nicht, was ich meine, weil ihm das irgendwie ballerballer vorkommt. Wie kann man sowas fragen oder so? Ich kann mich erinnern, ich war mal in der Mongolei und dann war ich bei irgendwelchen Nomaden zu Gast, also wo ich auch geschlafen habe, und habe dann den Übersetzer gefragt, kannst du mal fragen, wie viele Kamele der hat? Ja? Und dann sagt er, nein, das frage ich nicht. Sag ich, wieso denn nicht? Ja, das wäre so, wie wenn du jemand fragst, wie viel Geld haben sie auf dem Konto? Sag ich, ja gut, dann halt nicht. Ja.
In Afghanistan war die Reporterin Gabriele Riedle das letzte Mal, ich glaube vor 2,5 Jahren. Jetzt will sie wieder hin?
Ja.
Warum? Sicherer ist es nicht geworden.
Doch, absurderweise ja. Also vor 2,5 Jahren war es wirklich extrem unsicher. Da waren einerseits die Taliban und andererseits der IS. Und da war es tatsächlich so, dass es keinen Ort im ganzen Land gab, in dem man sicher sein konnte, dass man die nächsten 5 Minuten auch noch überlebt. Also für niemanden war irgendwas irgendwo sicher, weil immer überall irgendwo eine Bombe hochgehen könnte. Jetzt sind immerhin die Taliban nicht mehr mit am Bomben sozusagen, sondern nur noch der IS und zunehmend auch, also die machen jetzt die werfen keine Bomben, aber es gibt natürlich mittlerweile auch einfach schlicht kriminelle Banden, die entführen machen. Ne? Das ist alles auch nicht so wahnsinnig lustig, jetzt was Sicherheit betrifft. Aber es ist, also im Prinzip ist es nicht mehr ganz so unsicher wie noch vor 2,5 Jahren.
Worüber wollen Sie schreiben?
Ich würde gerne, also erstens mal finde ich es deswegen wahnsinnig interessant, weil ich war 2001 im Januar, also unmittelbar nachdem die Taliban aus Kabul weg waren dort, dann vor 2,5 Jahren, als die Taliban quasi schon wieder vor der Tür standen und jetzt stehen sie vor der Tür. Und am liebsten würde ich, also ich habe damals beispielsweise vor 2,5 Jahren ein soziales Projekt besucht, wo es darum ging, wie man eigentlich damit umgeht, also wie in Afghanistan, wie Afghaninnen und Afghanen damit umgehen können, dass sie innerhalb von wenigen Jahren von einer archaischen Gesellschaft in die Moderne geworfen worden sind und komplett irgendwie ihr Lebens, sozusagen den Faden, an denen sich das Leben hätte entwickeln können, verloren hatten. Und jetzt gibt es ja nochmal eine neue Runde, jetzt ging es wieder zurück. Und das würde mich eigentlich so als Hauptthema interessieren, was das mit den Leuten macht.
Halten Sie denn die Kontakte in den Ländern? Also Sie haben beschrieben, wie intensiv Sie da mit Menschen zusammenleben. Bleiben Sie mit denen im Kontakt? Was läuft da so im Laufe einer Woche bei Ihnen ein an Post?
Im Laufe einer Woche nicht. Also das ist eher sehr, sehr spärlich, weil also beispielsweise in Afghanistan, die Leute, mit denen ich dort Kontakt hatte, das waren vor allem Frauen, die sind entweder aus dem Land draußen oder abgeschnitten vom Internet oder trauen sich einfach nicht. Ich habe noch Kontakt mit der Fotografin, mit der ich damals gearbeitet habe. Die ist jetzt wieder in Kabul, eine Deutsche, muss man sich auch mal vorstellen. Die hat das freiwillig gewählt, finde ich auch sehr beachtlich. Würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich würde nicht nach Kabul ziehen wollen für längere Zeit. In Burma beispielsweise, meine letzte sehr große Geschichte für die Zeitschrift Reportagen in der Schweiz, hatte ich es mit politischen Gefangenen zu tun. Die haben sich, mit denen hatte ich sehr lange Zeit, jetzt nach dem neuesten Putsch, Nachrichten ausgetauscht. Die haben sich auch selber abgeschnitten, weil sie das alle gefährdet, weil die sind jetzt im Untergrund. Die melden sich nicht mehr. Also ich gehe davon aus, dass es ihnen hoffentlich noch gut geht, aber das ist viel zu riskant. Wenn irgendeine Spur von einer ausländischen Gesprächspartnerin auf deren Gerät erscheint, dann wird das gefährlich für sie.
Und diese dann künftig nächste große Reportage aus Afghanistan wird auch erscheinen in der Zeitschrift Reportagen. Auch mal ein guter Tipp als Leseempfehlung. Neben dem Buch, dem neuen von Gabriele Riedle, In Dschungeln, in Wüsten, im Krieg, erscheint am Montag in der Edition Die andere Bibliothek. Schön, dass Sie heute bei uns waren, Frau Riedle. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.